die 70 Jahrwochen nach Daniel Kapitel 9. Es ist nicht ganz einfach, das in einer Stunde unterzubringen, aber ich habe an anderen Orten schon die Vorprobe gemacht, damit ich nicht das Gespräch bis Mitternacht verziehe, wie das dem Apostel Paulus einmal passiert ist, sondern dass wir in der Stunde etwa mit diesem Dienst fertig sind, damit niemand sagt, ich komme nie mehr daher, weil die Stunde so lange dauert. Aber eine Stunde haben wir doch hoffentlich Zeit und Interesse. Die 70 Jahrwochen nach Daniel Kapitel 9. In dem Liede, das wir eben gesungen haben, da hat ja der mittlere Vers von unserem Bruder Adolf Heller es in wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht, dass nichts Gottes Händen entgleitet. Deshalb habe ich ja auch das Buch geschrieben. Das war ja eigentlich meine Motivation dabei, das einmal herauszustellen. Mein Titel lautete früher Trost Gottes im Atomzeitalter. Den hat man mir allerdings im christlichen Verlagshaus Stuttgart ausgeredet. Naja, nebenbei. Trost Gottes im Atomzeitalter. In dem Lied, das wir gesungen haben, lautete der mittlere Vers, und da lohnt sich, dass man ihn vielleicht auch mal auswendig lernt. Nicht nur von Luther und Paul Gerhardt, Sie dürfen auch mal von Adolf Heller einen Vers auswendig lernen. Denn da liegt eine Menge Theologie drin, da liegt ein tiefes, freudiges Wissen drin. In dem mittleren Vers von 142, ich will ja gar nicht sagen, dass Sie das ganze Lied lernen müssen, aber vielleicht den mittleren Vers zur eigenen Freude. Im Ablauf aller Dinge ist unserem Gott gewiss, dass gar nichts ihm misslinge, trotz Fluch und Finsternis. Was uns zerrissen scheinet und sinnlos und gequält, ist doch in ihm geeinet, der Staub und Sterne zählt. Das ist ein wunderbarer Vers. Darüber muss man einmal still werden und meditieren und sich das durch den Kopf gehen lassen und sich die passenden Bibelstellen dazu aufschreiben. Jetzt habe ich schon fast Schulaufgaben gegeben, aber ich stamme halt von einem Schulmeister. Lied 142, Vers 2. Und da bringt Bruder Heller nicht nur zum Ausdruck, dass Gott gar nichts misslingt, sondern er bringt auch die Spannung zum Ausdruck, in der wir stehen. Paul Gerhardt hat es ja so gesagt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und wenn man das heute einem Menschen sagt, dann können wir, wer weiß, was für eine Antwort bekommen. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und wie ist es dann mit dem, was wir täglich in der Zeitung lesen, in den Nachrichten hören und so weiter? Gott führet alles wohl. Auch Paul Gerhardt hat um die Spannung gewusst und Adolf Heller weiß um diese Spannung. Deshalb hat er ja in diesem Vers gesagt, trotz Fluch und Finsternis geht ihm nichts daneben. Was uns zerrissen scheinet und sinnlos und gequält. Kennen Sie Dinge, die uns zerrissen scheinen und sinnlos und gequält? Nicht nur Deutschland ist zerrissen und Berlin, da gibt es noch eine ganze Menge Dinge. Zerrissen, sinnlos, gequält. Eine treffende Kennzeichnung unseres bösen Äons. Und nur in dem Wissen um diese Spannung kann der Glaube dennoch sagen, Herr, dir misslingt nichts. Und das steht auch schon in Daniel 9. wo wir jetzt ein wenig hineinschauen wollen. Ein ganz klein bisschen haben wir heute Abend sogar Rechenstunde, biblische Mathematik. Aber es ist leichter als bei Arthur Muhl. Und wir können unser elektronisches Rechenapparätle in der Tasche lassen, das schaffen wir so. Hier ist die Rede von 70 Jahrwochen, 70 mal 7 Jahre und was innerhalb dieser Epoche geschieht, wann sie beginnt und wann sie endet. Das wollen wir uns aus Daniel 9 einmal sagen lassen heute Abend. Diese 70 Jahrwochen haben es zu tun mit Israel, haben es nicht direkt zu tun mit der Gemeinde, obwohl die Zeit der Gemeinde da hineingegeben ist, wie wir noch sehen werden. Die Gemeindezeit ist eingebettet zwischen der 69 schon vergangenen Jahrwoche und der 70. noch kommenden Jahrwoche. Die 70 Jahrwochen wieder bilden einen Bestandteil dieses jetzigen bösen Äons. Und dieser jetzige böse Äon ist wieder ein Bestandteil des Planes der Äonen, den Gott gemacht hat. So ist es nach biblischem Denken und nach biblischer Planung. Und wir können vielleicht nicht jede Einzelheit behalten, aber nehmen hoffentlich das eine mit. All das, was auch in unserer Zeit und Welt geschieht, vollzieht sich innerhalb einer festgesetzten Planung Gottes. Und nichts läuft an ihm vorbei. Ich kann aber nicht auf den zweiten Teil von Daniel 9 eingehen, ohne dass ich erst einmal etwas sage zu dem ersten Teil von Daniel 9. Da haben wir ein Bußgebet des Propheten Daniel, als er in Babylon war im Exil. Und das Bußgebet in den ersten 19 Versen von Daniel 9 verhält sich zu der dann anschließenden Offenbarung der 70 Jahrwochen wie Frage und Antwort. Daniel hat im Gebet Gott eine Frage gestellt und wir dürfen Gott auch im Gebet präzise Fragen stellen. Nicht immer kommt die Antwort so schnell wie hier. Hier kam die Antwort ungeheuer schnell. Ich lese mal ein paar Sätze vom ersten Teil von Daniel 9. Fange mal vorne an. Aber ich will nicht das ganze Gebet vorlesen, sondern nur einiges davon. Im ersten Jahre Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jehovas zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Und ich betete zu Jehova, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. Die Gebetsanrede lautet also nicht, lieber Heiland, lieber Herr, Vater der Barmherzigkeit, Vater der Herrlichkeit, du Gott alles Trostes, oder was wir bei Paulus noch für herrliche Anreden finden, sondern die Anrede lautet, du großer und furchtbarer Gott. So hatte sich nämlich Gott im Verlauf der Geschichte damals und dort geoffenbart, als großer und furchtbarer Gott. Er hatte nicht nur die Nordstämme Israel weggeführt, 721 vor Christus, ins assyrische Exil, sondern auch 606 vor Christus beginnend Juda, das Südreich, nach Babel. Und in diese Zeit werden wir hier versetzt. Nebukadnezar hat sie alle weggeführt. 606, einige vornehme junge Juden, darunter den jungen Daniel. 597 die Oberschicht des Volkes und 586 die Masse des Volkes bis auf einen geringen Rest weggeführt nach Babylon. Das ist der geschichtliche Hintergrund. Gott kann in der Geschichte hart reden. Es ist nicht wahr, wenn gesagt wird, Gott schweigt. Gott schweigt durchaus nicht. Oder kann man von jemandem sagen, er schweigt, der uns ein so dickes Buch hinterlassen hat. Wort Gottes. Und da hinein darf man sich vertiefen. Aber er redet nicht nur durch das geschriebene Wort, er redet auch in der Geschichte und er redet auch in den Führungen, im Kleinen und im Großen. Gott kann in ganz kleinen Dingen reden. Manchmal verlieren wir einen Schlüssel oder irgendwas und dann wissen wir nicht mehr weiter und dann fangen wir an zu beten. Ach Herr, du weißt doch, wie gerne ich den jetzt finden würde. Ach, da liegt er ja. Dankeschön, lieber Herr. So kann Gott reden im Kleinen, aber er redet auch geschichtlich in den Führungen der Geschichte im Großen. Auch 1945 hat Gott geredet und bei all dem, was da geschah, nachdem wir uns so an seinem Volk vergangen hatten, ein Reden Gottes, unüberhörbar. Ja, also die Anrede lautet, Daniel 9, Vers 4, nicht Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, sondern du großer und furchtbarer Gott. Und wenn wir nur in die Weltgeschichte blicken, dann könnte man ja auch in der Gegenwart sagen, Herr, du bist ein großer und furchtbarer Gott. Ich weiß nicht, was dieser große und furchtbare Gott in den nächsten 10 Jahren oder 20 noch alles zulassen wird, dass es geschehen wird. Eines wird er nicht zulassen, wo heute ganze Bücher voll davon sind. In jedem zweiten Seite kommt der Ausdruck, den man vor Jahren noch gar nicht kannte, Holocaust, atomarer Holocaust. Und ich habe im letzten Winter gefunden, beim Nachdenken über diese Dinge und beim Forschen im Wort, ach, was der Jonathan Schell in seinem Buch Das Schicksal der Erde auf jeder zweiten Seite schreibt, wie auch Alt in seinem Buch Frieden ist möglich, atomarer Holocaust, findet nicht statt. Ich habe das nicht leichtfertig geschrieben, solche Sätze, die schreibt man nicht einfach so dahin, weil man eine schöne Gefühlsregung im Herzen hat. Ich habe mir wirklich überlegt, kannst du das schreiben? Der atomare Holocaust findet nicht statt, jawohl. Oder habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, der Herr Jesus kommt wieder und bei seiner Wiederkunft, da betritt er einen völlig verwüsteten Planeten, wo nur noch ein paar widerstandsfähige Insektenarten den nuklearen Krieg überlebt haben. Und der Herr Jesus sagt, ach ja, hier gab es mal eine Menschheit. Ich habe sie im Auftrag des Vaters erschaffen. Ich habe sie am Kreuz versöhnt, aber Dann haben sie sich leider selber ausgerottet. Da kann ich ja nun auch nichts machen. Ich habe den Menschen zur Buße gerufen und wenn sie halt anders wollen, als Gott will, dann kann ich auch nichts machen. Das ist leider ein Gottesbild, das weit in den Evangelisationen und so weiter vertreten wird, wo der menschliche Wille weit höher angesetzt wird als der göttliche. Wenn der Mensch nicht will, kann Gott nicht. Ach was. Ja, wenn der Mensch gegen den Willen Gottes sich sträubt, dann kann Gott zunächst nicht. Auf dem direkten, geraden Wege der Gnade kann er dann allerdings nicht mit uns weitermachen. Aber es gibt ja auch außer dem geoffenbarten Willen Gottes auch noch einen geheimen Willen Gottes. Es gibt außer dem Willen des Wohlgefallens einen Willen des Ratschlusses. Und wenn das Geschöpf auf dem Wege der Gnade nicht will, dann hat Gott noch andere Mittel. Durch Gericht hindurch. Aber lesen wir noch ein bisschen weiter. Daniel 9, ein vorbildliches Bußgebet. Ich höre heute manches von Israel, man hört so manches, man liest so manches. Zeitungsberichte, Filme, Bücher und was es alles gibt über Israel. Aber was ich eigentlich noch vermisse, das ist diese radikale Bußgesinnung, wie sie hier bei einem Daniel vorkommt. Die brauchen auch wir, die braucht das deutsche Volk. Aber auch Israel braucht und wird brauchen und kommt gar nicht drum herum, wir auch nicht, diese radikale, tiefgehende Buße. Wir können auch sagen Selbstgericht. Ohne Buße läuft bei Gott nichts, ohne Selbstgericht läuft bei Gott nichts, ohne dass wir mit uns selber in ein hartes Gericht gehen und sagen, Herr, wer bin ich eigentlich vor dir? Ich taube doch gar nichts. Und so geht hier Daniel mit ganz Israel in ein Gericht. Wenn wir dieses Bußgebet lesen, vielleicht tun Sie es mal heute noch zu Hause, die ersten 19 Verse von Daniel 9, da sieht man, Daniel lässt an sich und seinem Volk nichts Gutes. Immer wenn er redet von wir, uns, wir, lauter Negatives. Und wenn er redet von du, dein, du, lauter Positives. Auf der menschlichen Seite nur Negatives. Nun, es wird auf einmal in Israel dazu kommen, wenn die zwei Zeugen von Offenbarung 11 auftreten als gewaltige Bußprediger, und aus den zwei Zeugen werden 144.000 Zeugen. Da wird eine gewaltige Buße kommen, vor allem wenn sie den sehen, in dem sie gestochen haben. Wir freuen uns, wo heute schon solche Buße ist, sei es bei uns, sei es in Deutschland, sei es in Israel. Er lässt nichts Gutes an sich selber. Er sagt, Daniel 9, Vers 8, Jehova, sagt die Elberfelder Bibel, unser ist die Beschämung des Angesichts unserer Könige, unserer Fürsten und unserer Väter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Des Herrn unseres Gottes sind die Erbarmungen und die Vergebungen, denn wir haben uns gegen ihn empört. Und wir haben der Stimme Jehovas unseres Gottes nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen. Vers 11. Ganz Israel. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, welcher im Gesetz Moses des Knechtes Gottes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Radikale Buße, radikales Nein zum eigenen Können und Leisten. Und in den letzten drei Versen, da steigert sich sein Gebet zu einem intensiven Flehen. Es gibt ja Gebet und Flehen, was ist der Unterschied? Gebet, griechisch proseuche, ein glückseliges Sich-Ergießen, Deomai, Deesis, Flehen, Dringlichkeitserklärung. Herr, die Sache eilt. Es ist höchst dringlich und wichtig, dass du hilfst. Lese ich noch die drei letzten Verse, 17 bis 19 von diesem Gebet. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht, zieh den Termin bitte nicht hinaus. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Was ist gemeint mit deine Stadt und dein Volk? Deine Stadt ist leider nicht Freiburg, auch nicht Stuttgart oder Wien oder Paris oder New York oder Peking. Deine Stadt kann nur eine Stadt auf Erden sein, Jerusalem. Und dein Volk ist das Volk Israel. Du hast für immer, o Gott, deinen Namen mit dieser Stadt und mit diesem Volk verbunden. Du hast uns als Erstlinge erwählt, als Modell- und Mustervolk für alle Völker. Du hast ein Experiment, ein göttliches Experiment begonnen mit uns. Und wenn das schief geht, bist du der Blamierte. Das ist der Hintergrund dieser Bitte. Der Daniel, der ist auch vielen orthodoxen Juden unserer Zeit weit voraus. Er pocht nicht mehr auf unsere Gerechtigkeit, dass wir tadellos nach der Tora, nach dem Gesetz wandeln. Darauf verlässt er sich gar nicht mehr. Ach, er hat ja gar keinen Zweck. Unsere Gerechtigkeit, da will ich gar nicht erst damit anfangen, sagt Daniel. Es klingt schon fast paulinisch, es klingt schon fast nach Philipper 3, wo Paulus sagt, indem ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die ausgesetzt, sondern die Gerechtigkeit Christi. Daniel kam als junger Mann in die babylonische Gefangenschaft. Wenn wir auf 70 Jahre kommen wollen, müssen wir bei der allerersten Wegführung 606 vor Christus zu zählen beginnen bis 536 vor Christus, 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Ich kann mich ein bisschen in die Rolle des jungen Daniel versetzen. Ich kam auch in jungen Jahren in Gefangenschaft, nicht nach Babylon, nicht durch Nebukadnezar, sondern durch die Amerikaner nach Frankreich. Und die Parallele bestand auch darin, dass der Daniel in der Gefangenschaft Bibel gelesen hat, soweit es eine Bibel schon gab. Jedenfalls gehörte, wie wir gelesen haben, die Buchrolle des Propheten Jeremia dazu. Und wir kriegten auch vom CVJM Paris Bibeln ins Gefangenenlager des Amerikaners in Versailles bei Paris. Da habe ich allerdings eines nicht gefunden, was der Daniel in seiner Bibel tatsächlich fand, in der Buchrolle des Jeremia. Die Antwort auf die brennendste Frage jedes Gefangenen. Was ist die brennendste Frage jedes Gefangenen? Was ist im Gefangenenlager Thema 1? Ich kam mit 17 Jahren in Gefangenschaft, mit 19 wieder heraus. Thema 1 ist im Gefangenenlager. Wann kommen wir wieder nach Hause? Und dann gibt es so Gerüchte und Parolen, die durchs ganze Lager gehen. Der hat es genau gewusst, der ist beim Amerikaner in der Küche. Der hat gesagt, wir kommen nächste Woche heim und so weiter. Thema 1 ist die Frage, wann kommen wir wieder raus? Und Thema 2 im Gefangenenlager sind Kochrezepte. Dass ein Gefangener vom anderen abschreit, du, das lasse ich mir von meiner Frau machen, sobald ich wieder zu Hause bin. Das da also, da Eier mit Speck und dies und jenes und das und der andere hat noch was Besseres. Und das hat einer vom anderen abgeschrieben. Damit endet aber auch schon die Parallele. Im Übrigen war das natürlich, was der Daniel erlebte, ganz anders. Und es ist überhaupt zweierlei, ob ein Deutscher oder ein Russe oder ein Amerikaner oder irgendjemand in Gefangenschaft, ins Exil, in fremdes Land geführt wird oder ein Israelit. Warum ist das zweierlei? Ist es nicht dasselbe? Nein. Wir hatten zum Beispiel im Gefangenenlager eine schöne Lagergemeinde. Wir hatten Gottes Wort. Und ich konnte im Gefangenenlager sagen, ich bin froh, dass ich hier bin, denn durch all das komme ich Gott näher. Und kam mit einem Bruder zusammen im Gefangenenlager in Frankreich. Voriges Jahr ist er heimgegangen, der immer sprach von seinen süddeutschen Freunden. Einer davon könne gut dichten. Naja, wir haben ja eben ein Lied gesungen von diesem einen, der gut dichten konnte. Adolf Heller, der andere hieß Karl Geier. Er sprach immer von seinen süddeutschen Freunden und machte mich neugierig, diese einmal kennenzulernen. Und der Wunsch, den hat der Gott erfüllt. Wenn aber ein Israelit im Exil ist, dann sagt er nicht, na ja, wir können ja hier in Babylon ganz genauso gut Gottesdienst halten. Ich bin meinem Gott genauso nahe, ob ich auf israelitischem Heimatboden bin, Eretz Israel, Land Israel, heiliges Land, oder ob ich in Babel bin. Ich konnte so sagen. Ich konnte in Frankreich sagen, ist ja egal. Hier haben wir Gemeinschaft und zu Hause im Rheinland hatte ich Gemeinschaft. Ist egal, wo ich Gemeinschaft habe. Ich kann überall in die Nähe Gottes treten. Und im Gefangenenlager hörte ich zum ersten Mal was von Gebetsgemeinschaft. Was ist denn das? Ich soll laut beten in Gegenwart eines anderen und der hört doch alles. Das kam mir erst ungeheuerlich vor. Ich dachte, Gebet ist was Intimes, das sage ich doch nicht laut. Inzwischen habe ich das mit großer Freude auch schon lange praktiziert. Wenn ein Israeli auf fremdem Boden ist, dann ist er abgeschnitten vom Verheißungsboden, vom Land der Verheißung und von der Stadt, wo Gott gesagt hat, hier lasse ich meinen Namen wohnen. Dann ist er abgeschnitten vom Zentralheiligtum Gottes. Deshalb ist das für den Juden nicht dasselbe und deshalb sagt ein Jude nicht, nur ja, ist egal, wenigstens ein wirklich in der zionistischen Hoffnung biblisch gegründeter Jude, der sagt nicht, nur ist egal, ich kann in Paris beten, ich kann in New York beten, ich kann überall beten. Ich las in einer Zeitschrift ein Interview eines Rabbiners in New York.
Und dann wurde er gefragt, sagen Sie mal, müssten Sie nicht eigentlich als Israeli und als gläubiger orthodoxer Jude nach Israel übersiedeln? Was tun Sie dann noch hier in Amerika? Da müssen ja zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen, ein israelitisches und ein amerikanisches. Und dann hat der Mann dann schließlich gesagt, ja, Sie haben ja auch recht, eine wirkliche Lebenserfüllung, eine wirkliche Erfüllung meines Lebens könnte ich eigentlich nur in Israel finden. Das hat er doch zugegeben. Und als nun die Israelis in der Gefangenschaft waren in Babel, wie haben sie sich dort gefühlt? Das lesen wir in einem Psalm, Psalm 137. Und als man da die Israelis aufgefordert hat, ein Lied zu singen, singt uns eins von Zions Liedern, dann traten sie geschlossen in den Streik, kommt gar nicht in Frage. Die Deutschen, die haben gesungen in der Gefangenschaft, wo ich war, da sagten auch die Amerikaner, wenn Weihnachten wurde, ihr habt doch da so schöne, gemütvolle Weihnachtslieder, singt doch mal ein paar. Ja, natürlich, wunderbar. Was könnte es Schöneres geben, als wenn die Welt uns auffordert, gib mal Zeugnis, sing mal etwas von Jesus. Aber die Israelis waren anderer Meinung, wie wir im Psalm 137 erfahren. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten da selbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns wehklagen, machten Freude. Singt uns eins von Zions Liedern. Wie sollten wir ein Lied Jehovas singen auf fremder Erde? Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Das ist schon etwas von dem, was wir in unserem Jahrhundert Zionismus nennen. Wir müssen zurück in das verheißene Land. Wir müssen zurück in das Land, an das sich Gott, der große Gott Himmels und der Erde, durch Verheißung ein für alle Mal gebunden hat, dass er sich da in besonderer Weise offenbart. Zurück zu Daniel 9. Als Daniel dieses Gebet hier betet, da ist er kein junger Mann mehr. Das sind, wie ich einmal in einer Schrift gelesen habe, von den 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft 68 bereits herum. Schon war Darius aus dem Samen der Meder über das Reich der Chaldäer König geworden. Babylons Stern war am Sinken. Und es konnte nur noch eine Frage ganz kurzer Zeit sein, dann war Israel frei vom babylonischen Joch. Also 68 der 70 Jahre sind schon vergangen. Daniel ist nicht mehr ein junger Mann, er ist ein alter Mann, als er dieses Bußgebet spricht. Und nun kam er innerlich in ein Fragen hinein. Herr, was sind denn deine Gedanken? Du hast bei Jeremia gesagt, das kann man nachlesen, in Jeremia 25 und in Jeremia 29, will ich aber jetzt nicht tun, der Zeit halber. Jeremia 25, 11 und 12 und Jeremia 29, 10 bis 14, 70 Jahre für Babel. Sobald 70 Jahre voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Nach 70 Jahren. Dann musste ja die Erlösung Israels direkt vor der Tür stehen. 2 Jahre noch. Das muss ihn elektrisiert haben. Wer aber den Propheten Daniel, das Buch Daniel ein wenig kennt, der weiß vielleicht, was in Daniel 2 steht und was in Daniel 7 steht. Kennen Sie den Propheten Daniel? Kennen Sie die Propheten? Sonst wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit, bei Jesaja beginnend, die Propheten einmal wieder ganz durchzulesen. Hochdramatisch, spannend und aktuell die Propheten durchzulesen. Daniel 2 haben wir das Standbild der Weltreiche. Das wird dort dem Nebukadnezar gezeigt. Und der heidnische Fürst, der sieht die Weltreiche von außen. Die Weltreiche von außen sind glitzernd und glänzend. Glänzende äußere Fassade, darauf legt natürlich jedes Volk Wert. Ein Standbild der Weltreiche, Haupt von Gold, Brust und Arme Silber, Lenden von Erz, Füße, Beine, Füße von Eisen, auslaufend in die 10 Zehen. Das ist ein sehr wackeliges Standbild, denn das ist oben schwer und wird immer leichter. Gewicht und Wert nehmen nach unten hin ständig ab. Das steht auf sehr wackeligen Füßen. Und dann heißt es in Daniel 2, da kommt ein Stein ohne Hände, ohne menschliches Zutun und schlägt dann das Standbild der Weltreiche und wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde füllt. In dieser einen Bemerkung von Daniel 2, ein Stein ohne Hände, Beachten Sie mal diesen Ausdruck. Das heißt, ohne Menschenhand. Durch diesen einen Ausdruck in Daniel 2, da werden alle die bereits widerlegt, die heute meinen, wie Franz Alt und andere, Franz Alt in seinem Buch Frieden ist möglich, wir, wenn wir jetzt endlich anfangen, wenn wir jetzt endlich die Bergpredigt halten und wenn wir jetzt endlich mit der Bergpredigt Politik machen, ich würde vorschlagen, lesen Sie mal, was im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit der Pfarrer Böhmerle seinerzeit geschrieben hat über die Bergpredigt unter dem Thema das Glückseligkeitsreich. Und Böhmerle hat moniert, da gäbe es ständig Leute, die wollten mit der Bergpredigt Politik machen. Die wollten die Bergpredigt den weltlichen, unbekehrten Menschen auferlegen. Und Böhmerle warnt, Böhmerle ist 1927 gestorben, also es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Böhmerle warnt, wenn man unbekehrten Menschen die Linien der Bergpredigt auferlegen will, das müsst ihr tun, dann werden sie früher oder später sich ärgern an diesen Linien der Bergpredigt und werden sich umwälzen und die zerreißen, die die Perlen vor die Säue geworfen haben. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Oh, Böhmerle geht ernst, sehr ernst ins Gericht mit den Leuten, die meinen, sie tun der Welt einen besonderen Dienst, wenn sie sagen, ab morgen wird mit der Bergpredigt regiert. Das wäre ja wunderschön, aber beachten wir Daniel 2, ein Stein ohne Hände. Und da gibt es viele, die wollen es selber machen. Franz Alt, ich habe persönlich nichts gegen den Mann, ich habe gar nichts gegen den. Es stehen auch gute Sätze in seinem Buch, die Diagnose stimmt zum Teil, die Therapie ist meines Erachtens völlig daneben. Das Buch, das im letzten halben Jahr der Bestseller in Deutschland war, Frieden ist möglich, Politik der Bergpredigt, brauchen Sie aber nicht kaufen. Ich hätte fast gesagt, da gefällt mir ja mein eigenes Buch besser. Denn er schreibt etwas davon, er habe ein Damaskus-Erlebnis gehabt mit der Bergpredigt. Und hinter diesem Ausdruck Damaskus-Erlebnis mache ich ohne jede Überheblichkeit, nicht von oben herab, ganz sachlich, ein Fragezeichen. Denn Damaskus-Erlebnis bedeutet Ich-Zerbruch, da erwarte ich von mir nichts mehr. Als Paulus Damaskus hinter sich hatte, da lag er völlig am Boden, da hat er nicht gesagt, jetzt wollen wir auch mal. Im Gegenteil, man musste ihn blind führen und dann ihm seine Aufträge geben, die er von Christus bekam. Wenn aber jemand sagt, jetzt wollen wir mal in der Bergpredigt, das ist kein Ich-Zerbruch und das ist kein Damaskus-Erlebnis. Bitte, ich habe nichts gegen den Mann, das ist eine rein sachliche Feststellung. Hier in Daniel 9 sagt Daniel, nein, Herr, wir nicht. Von uns erwarten wir nichts. Und in Daniel 2, ein Stein ohne Hände, also von oben herab, schlägt ein Stein an das Standbild der Weltreiche, das stürzt um und auf den Ruinen dieser Welt baut Gott sein Reich. Aber kein atomarer Holocaust, sonst wären ja keine Menschen da. Das ist dasselbe, was der Herr Jesus sagt, einmal im Johannesevangelium, mein Reich ist nicht von dieser Welt, mein Königreich ist nicht aus diesem Kosmos, heißt es wörtlich. Das ist dasselbe. Damit hat der Herr Jesus nicht einen Verzicht ausgesprochen, ein Reich auf dieser Welt einmal zu haben, das wird er ja haben von Jerusalem aus, 1000 Jahre. Sondern wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aus diesem Kosmos heraus, dann heißt das, mein Reich kommt niemals zustande mit Kräften aus dieser Welt, sondern es kommt von oben. Also in Daniel 2, da hat Daniel dem Nebukadnezar gedeutet, das Standbild der Weltreiche, und in Daniel 7 haben wir Ähnliches, da werden die Weltreiche allesamt als Raubtiere charakterisiert. Und da Sie ja Arthur Mulwohl schon öfter gehört haben, da haben Sie auch von ihm gehört, werden die Raubtiere, die Weltreiche, werden die zum Ende hin langsam immer sanfter, immer christlicher, immer besser? Oder werden die Raubtiere des Endes besonders gefährlich? Ein Vergleich von Daniel 7 mit Daniel Offenbarung 13. Ein Vergleich von Daniel 7 mit Offenbarung 13 ergibt, dass das Tier des Endes besonders gefährlich ist. Die Gefährlichkeit aller früheren Weltreiche und Raubtiere summiert sich bei dem letzten, dem antichristlichen Weltreich, auf das wir ja zugehen. Und was wir in Daniel 7 im Nacheinander haben, die Raubtiere wie Löwe, Bär, Panther und so weiter, das ist bei dem Endzeittier von Offenbarung 13 gleichzeitig vorhanden. Wie Arthur Moon mit Recht sagt, die Endzeit bringt nichts Neues, sondern die Endzeit bringt Dinge, die früher auch schon da waren, summiert, global, universal, technisch perfekt und mit Höchstgeschwindigkeit. Es ist also eine Illusion zu meinen, die Weltreiche, na ja, wenn wir nur kräftig demonstrieren oder beten, dann werden sie ab morgen mit der Bergpredigt regieren. das Weltendreich ist viel gefährlicher als alle früheren zusammen, sagt uns das prophetische Wort. Stimmt es mit der Wirklichkeit oder habe ich übertrieben? Es stimmt mit der Wirklichkeit haarscharf überein. Und da musste sich also nun für Daniel die Frage ergeben, Herr, einerseits hast du gesagt, nach 70 Jahren nehme ich mich euer an. Aber wie ist das nun? Das Standbild der Weltreiche, Daniel 2, und die Schau der Raubtiere, Daniel 7, danach ist es doch so in deinem Plan, oh Gott, dass da Generation auf Generation und Weltreich auf Weltreich folgt. Das kann also noch Jahrhunderte und Jahrtausende dauern. Oh Herr, wann kommt denn nun die Erlösung meines Volkes? Hast du am Ende den Termin hinausgezögert? Und das ist die Bitte und die Frage, die Daniel Gott hier vorlegt, in heißem Flehen. Herr, es geht um deine eigene Ehre. Es geht nicht nur um uns. Und das ist ja wunderbar, wie die Männer der Bibel schon im alten Bunde im Glauben vor Gott reden. Wir sagen, wir sind Christen, wir haben den Heiligen Geist, wir haben den Herrn Jesus, aber ich fürchte, dass mein und unser Gebetsleben sich manchmal mit dem Gebetsleben eines Mose und Daniel, obwohl die weit vor Pfingsten lebten, nicht messen kann. Wie beten wir manchmal so ich-bezogen, ach, ich, meiner, mir, mich, Herr, hier tut mir's weh, da habe ich Angst und da klappt was nicht und wie, da sehe ich eine Schwierigkeit und was mache ich denn eigentlich damit, ach Herr, und diese Männer der Bibel, Mose in 2. Mose 32, Daniel in Daniel 9, die beten theozentrisch, christozentrisch, das dreht sich um Gott, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, auf der Linie läuft das, die beten wirklich theozentrisch, nicht egozentrisch. Theozentrisch. So viel Griechisch können Sie sicher alle, um das zu verstehen. Theozentrisch, Gott, Theos in der Mitte. Ego, ich. Theozentrisch beten. Und im Vater unser lernen wir es ja auch. Dein Name, dein Reich, dein Wille ist ein bisschen wichtiger als mein Brot, obwohl ich das auch dann allerdings an zweiter Stelle Gott sagen soll und sagen darf. Das Wichtigere ist, Herr, dass du zu deinem Ziel kommst. Handle um deiner selbst willen. Was beten diese Männer der Bibel so kühne Gebete? Herr, mach deine Augen auf. Herr, mach deine Ohren auf und höre. Tu deine Augen auf und sieh. Manchmal meint man, Gott würde sich bedanken für die Dreistigkeit solcher Gebete. Wenn ich meine Brille suche und mein Jüngster sagt zu mir, mach doch deine Augen auf oder wasch mal deine Augen, da liegt sie doch. Dann denke ich, du bist ein bisschen frech. Aber hier beten diese Männer im Glauben, Herr, höre, tu deine Augen auf und höre. Mach deine Augen auf und sieh. So reden sie zu Gott und Gott nimmt es ihnen nicht übel, denn er sieht, hier ist ein Eifer am Werk, hier ist eine Herzensgesinnung, wo ich in der Mitte stehe. Und er hat dieses Gebet blitzschnell erhört. Daniel ist noch nicht fertig mit Beten, da steht die Erhörung schon da, in Gestalt des Engelfürsten Gabriel. Der hat keine Lichtjahre gebraucht, um vom Himmel herunterzukommen auf die Erde. Es ist nur ein Schritt von der Welt Gottes in unsere Raumzeitwelt, unser Raumzeitgefängnis hinüberzuschreiten, und da steht er schon da und überbringt ihm nun diese Prophetie. Engel sind niemals Lehrer der Gemeinde heute, aber auf dem Boden Israels, wo es geht um Gesetz und um Israels Kriege und Siege und Geschichte und kommendes messianisches Reich, auf dem Gebiet kennen die Engel sich aus. Bei der Gemeinde, wenn es geht um Gnade, die ein verlorener Sünder findet, um Gnade, Erlösung, Heil in Christo, Gemeinde, wo der Herr das Haupt ist und wir die Glieder, da kennen sich die Engel nicht aus. Da sind sie Lernende nach Epheser 3, Vers 10. Hier also darf nun der Gabriel, dem Daniel, diese Prophetie der 70 Jahrwochen überbringen. Und wenn ich, bevor ich jetzt einige Verse lese, kurz sage, worin die Antwort eigentlich besteht, die Gott dem Daniel gibt, dann lautet die Antwort kurz zusammengefasst so: Lieber Daniel, ich werde mich nach 70 Jahren euer annehmen. Und so geschah es ja auch. Die Juden kamen, kehrten zurück aus der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren. Aber das war noch nicht die Vollerlösung Israels. Das war noch nicht der Beginn des messianischen Reiches. Gott tut dem Daniel kund, die Vollerlösung Israels, die kommt nicht nach 70 Jahren, sondern nach 70 mal 7. Nach 70 mal 7 beginnt das messianische Reich. Nach 70 mal 7 kommt die Vollerlösung Israels. Und ich denke, als der Petrus den Herrn einmal fragte, wie oft muss ich meinem Bruder, der wieder mich sündigt, vergeben, reicht es nicht 7-mal, nein, 70-mal 7, da stand dem Herrn Jesus sicherlich dieser Text von Daniel 9 vor Augen. Hätte ich auch sagen können, 7-mal 20 oder 7-mal 80, 70-mal 7. Denn das ist die Zeit des Fluches, der Verstockung, der Blindheit über Israel. Und jetzt lese ich einmal den Text. 70 Wochen, hier sind also nicht Wochen von 7 Tagen gemeint, das was wir unter einer Woche verstehen, wörtlich heißt es 70 Siebener, hier sind Wochen von 7 Jahren gemeint. So viel kann man auch Samstagabend noch rechnen, 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre. 490
Jahre sind über dein Volk, das heißt über Israel und über deine heilige Stadt, Jerusalem, bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Diese verschiedenen Ausdrücke bezeichnen insgesamt ein und dasselbe Ende der Zeit des Fluches, der Sünde, des Gerichtes über Israel, Beginn der ewigen Gerechtigkeit des messianischen Reiches. Und das braucht 490 Jahre. 490 Jahre über Israel und Jerusalem bestimmt bis zum Beginn des messianischen Reiches. Ja, nun könnte jemand sagen, 490 Jahre, angefangen mit der Zeit des Daniel bzw. des Esra Nehemia, 490 Jahre ist ja längst vorbei. Müssten wir doch längst das Reich des Messias schon haben auf Erden, aber das haben wir bis heute noch nicht. Ja, ein solcher hätte recht, wenn diese 490 Jahre hintereinander weg ablaufen würden. Aber sie haben eine Unterbrechung und die ist in unserem Text genau gekennzeichnet. In dem Text hier, da werden diese 70 Jahrwochen zerlegt in 7 plus 62 plus 1. 7 mal 7, 62 mal 7, 1 mal 7. Die erste Unterteilung, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, das braucht uns nicht weiter beschäftigen, warum die besonders genannt sind, denn die laufen trotzdem hintereinander weg ab. Aber nach dem 62, dann gibt es eine Pause, dann gibt es eine Unterbrechung. Und in dieser Unterbrechungszeit leben wir heute noch. Vielleicht hat schon mancher mal etwas gehört von 70. Jahrwoche, die soll irgendwann noch kommen. Und wusste nicht gleich, was damit anzufangen. Und vielleicht kann der Dienst heute Abend dazu dienen, dass man das dann besser versteht. Von diesen 70 Jahrwochen sind 69 herum. Eine noch nicht. Eine steht noch aus. Und so gewiss Gott die 69 Jahrwochen, 483 Jahre, prompt hat ablaufen lassen und hat sein Wort erfüllt, so wird er genauso auch die letzte noch ausstehende Jahrwoche, die 70. Jahrwoche, kommen lassen und erfüllen. Lesen wir mal weiter in Daniel 9, 27 bis 25 bis 27. Das gehört mit zu den schwierigsten Texten im ganzen Danielbuch. Es gibt jetzt eine neue Auslegung des Propheten Daniel. Im Großen und Ganzen fand ich die recht gut. Ich werde sie auch in Gnade und Herrlichkeit.
Hat so gemacht, wenn er an Stellen kommt, die besonders schwierig sind, und das ist ja eine ganz geschickte Methode, dann stellt er halt mehrere Auslegungsmöglichkeiten zur Wahl. So macht er es am Schluss von Daniel 9 und so macht er es am Schluss von Daniel 11, denn das sind nach der Meinung von Gerhard Meyer die beiden schwierigsten Stellen im ganzen Danielbuch. Fallen Sie nie auf einen Kommentar herein, der Ihnen weismachen will, alle 70 Jahrwochen sind bereits vergangen. Die 70. habe sich gleich an die 69 angeschlossen. Und in den 30er Jahren, also als Jesus noch lebte oder kurz nach Golgatha, da habe die 70. dann gleich stattgefunden. Oder ums Jahr 70 nach Christus oder im 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus, das sei alles längst vergangen. Fallen Sie bitte nicht auf eine solche Auslegung herein und auch nicht auf eine Auslegung, die unter dem Messias etwas anderes versteht als Jesus. Jetzt lese ich mal weiter, Vers 25 bis 27. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias oder Christus, den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. 7 und 62 gibt 69, mal 7 gibt 483.
Also zunächst laufen 483 Jahre hintereinander ab und die Reichen vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Da schreiben manche in ihren Kommentaren, dieser Gesalbte, das sei ein hoher Priester Onias der Dritte, der 172 vor Christus ermordet wurde. Das geht doch gar nicht. Wir bringen doch zwischen der Zeit des Esra Nehemia und 172 vor Christus, da bringen wir nie und nimmer 483 Jahre unter. Das kann schon deshalb nicht stimmen. Mit diesem Messias ist niemand anders gemeint als der Herr Jesus Christus. Eine messianische Weissagung. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar im Drangsal der Zeiten. Vers 26. Und nach den 62 Wochen, also nach den insgesamt 69 Wochen, nach 483 Jahren, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das geht auf unseren Herrn Jesus Christus, das geht auf Golgatha. Golgatha, wir besingen es in unseren Liedern als einen großen Sieg Gottes. Mit Recht, das war ja auch ein Sieg in Gottes Augen. Aber von außen betrachtet, und hier wird das Kreuz von außen betrachtet, ganz brutal und offen eine schreckliche, grausame Niederlage. Der Messias wurde ausgerottet und hatte nichts. Das war Golgatha von außen gesehen. Wir dürfen es von innen schauen, Innenschau des Kreuzes oder von oben, von Gott. Die Jünger verließen ihn alle und flohen. Jesus hatte nichts. Der Messias wurde ausgerottet und hatte nichts. Daniel 9, 27. Das war nach den 483 Jahren. Und nun kommt eine Unterbrechungszeit und da geschieht einiges Negatives. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Damit wird unsere Zeit gekennzeichnet und all die vergangenen Jahrhunderte und was noch vor uns liegt, bis eines Tages der Beginn der letzten, der 70. Jahrwoche kommt. Nun muss ich Sie in einem Punkt heute Abend enttäuschen. Eins erfahren Sie nicht von mir, nämlich schön, wie wir uns das so wünschen, Datum, Jahreszahl, den Beginn der 70. Jahrwoche. Ich weiß, dass es Brüder gibt, die das versucht haben zu errechnen. Der eine rechnet so, der andere so, der andere so. Ich bin da schwach in Mathematik, ich kann Ihnen leider gar keine Zahl nennen. Aber irgendwann beginnt diese letzte 70. Jahrwoche. Nicht morgen und nicht übermorgen und auch dieses Jahr sowieso nicht mehr. Denn woher weiß ich das? Die 70. Jahrwoche, die kann nicht so ohne weiteres beginnen. Da muss vorher einiges geschehen. Da muss zum Beispiel ein Tempel wieder gebaut werden. Israel muss seinen Tempel wieder bekommen. Ein hochgestellter Politiker tritt auf und hat einen fix und fertigen Nahostvertrag ausgehandelt. Sehr aktuell für die heutige Zeit. Ein 7-Jahres-Vertrag mit Israel wird dann abgeschlossen. Daniel 9, Vers 27 sagt uns das. Der letzte Vers. Hochaktuell. Vielleicht erfüllt er sich innerhalb weniger Jahre. Ich weiß es nicht. Kann 2, 5, 10, 30 Jahre dauern oder 20 oder 2 oder anderthalb. Ich weiß es nicht. Aber dass es keine Jahrtausende mehr dauert, das weiß ich. Und auch keine Jahrhunderte. Denn die Zeichen der Zeit sind nicht umsonst ganz ernst. Und Israel ist ja seit 1948 wieder auf der Bildfläche erschienen. Irgendwann geschieht das und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Das heißt für 7 Jahre. Er, da wird er nicht näher bezeichnet, dieser Er. Der Antichrist, so nennt man ihn gewöhnlich, oder die Offenbarung nennt ihn das Tier. In Daniel wird er auch dargestellt als kleines Horn, hat verschiedene Namen in der Schrift. Eine hochgestellte politische Persönlichkeit schließt einen Bund für 7 Jahre, für eine Woche mit den vielen. Und in der Fußnote der Elberfelder Bibel steht da bei den vielen mit der Masse des jüdischen Volkes. So haben die Elberfelder Brüder das vor vielen Jahrzehnten, als sie diese Übersetzung machten, da in die Fußnote geschrieben. Da gab es noch keinen Staat Israel. Heute würde man sagen, mit dem Staat Israel für 7 Jahre. Aber das ist Lug und Trug, dieser Bund. Dieser 7-Jahres-Vertrag wird in der Mitte gebrochen. Zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Nun könnte mancher sagen, ach, was interessieren mich so alte Prophezeiungen, wir sollen doch lieber das Evangelium von Jesus verkündigen. Ja, das ist wichtig, das ist zentral. Aber sagt nicht gerade der Herr Jesus selber in Matthäus 24 uns etwas von der Endzeit, vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Städte und sagt, wer das bei Daniel liest, der achte darauf. Der Herr Jesus selber sagt, da soll man drauf achten. Und Und jetzt wollen wir erst einmal den Ausgangspunkt der 70 Jahrwochen sehen und uns noch einmal mit den 69 vergangenen Jahrwochen befassen. Man muss ja, wenn man etwas rechnen will, den richtigen Ausgangspunkt haben, sonst kommen wir mit diesen Jahreszahlen nie und nimmer zurecht. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Von da aus laufen zunächst einmal 69 Jahrwochen. Was ist das für ein geschichtlicher Punkt? Was ist das für eine Jahreszahl? Es hat 4 verschiedene Erlasse heidnischer Herrscher gegeben. Erstens, ich möchte diese 4 Erlasse jetzt mal aufzählen. Erstens den Erlass des Cyrus oder Kores 536 vor Christus, der uns in Esra 1, Verse 2 bis 4 mitgeteilt wird. Aber bei dem ging es nicht um den Wiederaufbau der Stadt, sondern des Tempels. Der Gott des Himmels hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem. Dann gab es einen Erlass des Darius 521 vor Christus, Esra 6, 1 bis 12. Das ist jedes Mal nicht gemeint. Nun gibt es noch einen 3. und 4. Erlass. Und von den gläubigen Auslegern von Daniel 9, die anderen Liberalen, die interessieren uns mal sowieso nicht, von den gläubigen Auslegern beginnen die einen bei dem 3. und die anderen bei dem 4. Erlass. Der 3. Erlass war der von Artaxerxes dem 1., der uns in Esra 7, 12 bis 26 mitgeteilt wird, im Jahre 457 vor Christus. Und dann gab es noch einen Erlass im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes des 1., nämlich 445 vor Christus, wovon Nehemia 2 berichtet. Ich habe mal vor ungefähr 15 Jahren ein Heft geschrieben, die 70 Jahrwochen und die kommende Endzeit ist jetzt schon lange vergriffen. Und wenn es mal wieder käme, würde ich einiges ändern. Da gab es eine Schrift von einem russischen Grafen Gelesnow und dieser russische Graf Gelesnow stützte sich wiederum auf einen Engländer, Sir R. Anderson. Der hat ein Buch geschrieben, The Coming Prince, der kommende Fürst. Und dieser Sir R. Anderson, ein tiefgründiger Forscher im Wort der Prophetie, muss dieser Engländer gewesen sein, der sagt, biblische Jahre sind Jahre zu 360 Tagen. Siehe Offenbarung 11 und 12 und 13. 3,5 Jahre werden uns da vorgestellt als 42 Monate oder 1260 Tage. Also hat ein biblisches Jahr 360 Tage, nicht 365, 66. Also müssen wir die ganze Geschichte umrechnen. Und das hat er dann gerechnet und kam dann auf eine viel größere Zahl biblischer Jahre. Aber heute würde ich mich dem Sir R. Alexander nicht mehr anschließen, sondern würde mich eher anschließen an Erich Sauer und andere. Denn bei dieser Rechnung des Sir R. Anderson, da kam eine andere Zahl von Jahren heraus, weil er eben nur Jahre zu 360 Tagen gerechnet hat. Da gab es eine kürzere Zeit von Jahren. Er hat also 483 mal 360 und dann die ganze Geschichte durch unsere Zahl Jahre geteilt. Dann gab es eine kleinere Zahl. Heute würde ich das nicht mehr machen, denn Jahre müssen Jahre bleiben. Wir können ja nicht die Jahre umrechnen, dann wären ja die ganzen Jahreszeiten durcheinander gewirbelt. Hören wir einmal, was Erich Sauer, ein sehr guter Ausleger, früherer Wiedenester Bibelschullehrer, was er geschrieben hat in seinem Buch. Ich habe das Buch auf dem Büchertisch, habe es extra mitgebracht, wenn es jemand erwerben will. Erich Sauer, Morgenrot der Welterlösung. Erich Sauer war Bibelschullehrer, wie gesagt, in Wiedenest. Und er hat 3 oder 4 geradezu klassische biblische Bücher geschrieben. In manchen Dingen würden wir noch ein Stück weiter gehen, als Erich Sauer gegangen ist. Aber das, was er geschrieben hat, ist abgesehen davon sehr gut biblisch fundiert, reichhaltig, nüchtern. Und in Bezug auf die 70 Jahrwochen, da schreibt Erich Sauer in dem Buch Morgenrot der Welterlösung, 6. Auflage 1976, Seite 181, den eigentlichen Wiederaufbau der Stadt vollführten Esra, Nehemia und der Prophet Malachi. Ihre Tätigkeit setzt ein mit dem auf die politische Neuorganisierung Palästinas betreffenden Erlass des persischen Königs Artaxerxes des 1. Longimanus im 7. Jahr seiner Regierung, ist gleich 457 vor Christus. Das ist Anfang und Ausgang der 70 Jahrwochen. Ebenso wie Sauer haben es auch andere Ausleger erklärt, Auberlin, Stockmann, Dexels Bibelwerk, B. Keller und der bekannte Physiker Isaac Newton. Ich fand auch eine Deutung der 70 Jahrwochen bei meinem geliebten Lehrer Professor Ströter.
1915 in seiner Zeitschrift Das prophetische Wort, ist etwa der Großvater der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Und in dieser Zeitschrift Das prophetische Wort 1915, da schrieb damals Professor Ströder auch über Daniel und über die 70-Jahr-Wochen. Er hatte eine etwas andere Übersetzung und er sagt in Vers 25, nicht bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, nicht bis auf den Messias, den Fürsten, sondern bis auf die Salbung des Fürsten. Und unter der Salbung des Fürsten versteht er die Taufe Jesu im Jordan, wo anschließend der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn kam und auf ihn blieb, Salbung des Fürsten. Und das ist ja ganz einfach zu zählen, wenn wir 457 vor Christus beginnen und zählen 483 dazu, dann kommen wir nicht auf das Jahr 26, sondern auf das Jahr 27 nach Christus. Ein Jahr Null hat es nie gegeben, und deshalb kommen wir ins Jahr 27. Das ist also die Erdenzeit Jesu. Das ist die Zeit seines öffentlichen Auftretens. Denn wir wissen ja heute allgemein, der Herr Jesus ist nicht geboren im Jahre 0, das es sowieso nicht gab, auch nicht im Jahre 1, sondern es hat sich herumgesprochen, dass der Herr Jesus etwa 4 oder 5 Jahre vor unserer Zeitenrechnung geboren ist, sodass wir eigentlich heute nicht haben 1983 nach Christus, sondern 4, 5 Jahre mehr nach Christi Geburt. Die war 4, 5 Jahre vor der Zeitenwende. Also im Jahr 27, das war die Zeit des öffentlichen Auftretens Jesu, denn Lukas 3,23 wird uns ja gemeldet, dass er etwa 30 Jahre war, als er auftrat. Und wenn er etwa 4 vor geboren ist, dann war er da etwa 30 Jahre alt. Wir kommen also von der Zeit des Esra Nehemia von 457 vor Christus bis ins Jahr 27 nach Christus. Wir kommen von der Zeit des Esra Nehemia in die Erdenzeit Jesu. Der Engländer Sir R. Anderson rechnet etwas anders, kommt aber auch in die Erdenzeit Jesu, allerdings mehr gegen Ende beim Einzug Jesu in Jerusalem. Aber in jedem Fall kommt man in die Erdenzeit Jesu. Und dann haben irgendwann die 69 Jahrwochen ihren Abschluss gefunden. Und jetzt kommt die 70. nicht gleich danach. Wir sehen ja im letzten Buch der Offenbarung, die gegen Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben wurde, dass die letzte Jahrwoche noch Zukunft ist, denn die Offenbarung betrifft ja diese letzte Jahrwoche. Die Offenbarung ist ein Buch über die Zeit der letzten Trübsal, ein Buch über Israel und die Endzeit. Die Offenbarung ist ein Buch über die letzten 7 Jahre, und da wissen wir, wo die Zahlen der Offenbarung herkommen. Offenbarung 11 und 12 und 13. Eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit oder 1260 Tage oder 42 Monate. Das ist die 70. Jahrwoche. Da treten die 2 Zeugen auf. Und wenn wir von 3,5 Jahren lesen, ist es die erste oder die zweite Hälfte dieser letzten 7 Jahre. Und schon Daniel 9,27 steht, dass sie eine geteilte Jahrwoche sein wird. So, jetzt haben wir genug gerechnet. Ich habe also gesagt, 457 vor Christus bis 27 nach Christus, 69 Jahrwochen, 483 Jahre, die sind Vergangenheit. Die 70. Jahrwoche schließt sich nicht sofort an. Und das sagt ja auch der Text. Daniel 9,26 beschäftigt sich mit der Zwischenzeit, und in dieser Zwischenzeit leben wir heute noch. Und wie wird diese Zwischenzeit gekennzeichnet? Wird diese Zwischenzeit hier gekennzeichnet? Das ist eine Zeit, die wird immer herrlicher. Das ist eine Zeit, die wird zwar erst dunkel, aber nachher besinnen sich die Weltmächte auf einmal in der letzten Not darauf, doch mit der Bergpredigt von nun an Politik zu machen. Nichts davon steht hier. Ich lese noch einmal Daniel 9,26. Der Messias wird weggetan und hat nichts. Das ist Golgatha. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Welcher römische Fürst hat Jerusalem und sogar den Tempel zerstört? Titus. Das geht hier klar auf Titus. Und dann werden die kommenden weiteren Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein überblickt. Und wie werden sie gekennzeichnet? Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Flut, ein Sinnbild für Drangsal, Trübsal, aber auch für Truppen, die das Heilige Land überfluten. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Wenn also Verwüstungen kommen, dann weiß man wenigstens, sie sind fest beschlossen. Entschuldigung, das ist kein Zynismus. Der Theologe Helmut Gollwitzer hat sich einmal geäußert zu Römer 13, Vers 1. Helmut Gollwitzer, politisch eine fragwürdige Erscheinung. Er haut viel mehr nach Westen als gegen Osten. Aber was er theologisch geschrieben hat, hat er doch manches Gute gesagt, Helmut Gollwitzer. Und er hat in einer Auslegung geschrieben zu Römer 13, Vers 1, da steht bekanntlich, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Auch all die, die Anthropov und so ähnlich heißen, keine außer von Gott, auch damals der Nero. Und da sagt Gollwitzer, wie gut, dass das da steht. Und wie schlimm wäre es, wenn wir bei irgendeiner Obrigkeit oder sagen wir lieber Regierungsgewalt, Obrigkeit ist nicht die richtige Übersetzung, das klingt schon so ein bisschen deutsch gemütlich, ist gar nicht im Urtext enthalten. Einfach Regierungsgewalt. Jede Regierungsgewalt ist von Gott. Wie schlimm wäre es, wenn wir bei irgendeiner atheistischen Regierung sagen müssten, ja nun, da kann Gott auch nichts dazu, die sind nun mal so. Nein, auch die Figuren auf dem Schachbrett schiebt alle unser Gott und hat sie restlos im Griff. Das ist wunderbar auch für unsere Zeit zu wissen. In unserer Zeit können wir nur klar sehen, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben und habe 48 Seiten lang über die Willensfrage geschrieben. Wir können nur klar sehen in unserer Zeit, wenn wir unterscheiden den Willen des Wohlgefallens und den Willen des Rates Gottes. Nach Epheser Kapitel 1 gibt es einen Willen des Wohlgefallens und einen Willen des Ratschlusses. Dass wir heute hier zusammenkommen, das ist Wille des Wohlgefallens, das gefällt ihm wohl. Und wenn wir sagen, Abba, lieber Vater, Kindschaft, Sohnschaft, das gehört ihm wohl. Nach dem Wohlgefallen seines Willens hat er uns zur Sohnschaft berufen, Epheser 1,5. Im Willen seines Wohlgefallens sind Pershing 2 nicht drin, auch nicht Geiselnahmen, Flugzeugentführung, Krieg und Kriegsgeschrei und Fluch und Verwünschung und Bitterkeit, alles das nicht drin. Aber dann gibt es noch einen Willen des Ratschlusses Gottes, Epheser 1, Vers 11. Er wirkt, wie viel nach dem Willen seines Ratschlusses? Er wirkt. Alles nach dem Rate seines Willens. Alles ist in dem Ratschluss Gottes mit drin. Alles. Das ist wunderbar zu wissen. Und am Schluss gibt es noch ein Geheimnis seines Willens, das all unter ein Haupt zu bringen in dem Christus. Und dann hat der Wohlgefalle Gottes freie Bahn im Ganzen. Also es ist ziemlich negativ, was hier gesagt wird über die Zwischenzeit zwischen den verflossenen 69 und der kommenden 70. Das ist sehr negativ. Bis ans Ende fest beschlossenes von Verwüstungen und da mag, wie Bernhard Filbert es meint, auch ein atomarer Krieg dabei sein. Offenbarung 6 bis 19, aber kein atomarer Holocaust, nie und nimmer. Das habe ich in meinem Buch versucht, im Einzelnen nachzuweisen. Wenn da in Offenbarung 17 und 18 die Leute in ein Geschrei ausbrechen, oh unser Babylon, in einer Stunde verwüstet, wie durch einen atomaren Schlag, kann wirklich ein atomarer Schlag sein. Wenn, wie Jonathan Schell schreibt in seinem Buch Das Schicksal der Erde, es zu einem globalen atomaren Krieg käme und Zehntausende weiß leuchtender Blitze überall in den USA niedergingen und auch wieder im Osten und wo überall, da würde man wegen einer einzigen Stadt kein so großes Geschrei mehr machen, wie das Geschrei gemacht wird in Offenbarung 18. Die Könige, die Kaufleute, oh unser Babylon, sie stehen von Ferne, oh unser Babylon, wo machen wir jetzt Geschäfte und haben Luxus und Vergnügen? Jetzt ist es aus mit dieser Stadt. Nein, kein atomarer Holocaust, aber wohl fest beschlossenes von Verwüstung. Und dann kommt die 70. Jahrwoche. Ja, bevor ich das Letzte sage, noch das Vorletzte. Eines muss ich noch sagen zu dieser Zwischenzeit, die hat nicht nur einen negativen Inhalt, sondern auch einen ganz positiven. Und wer ist der positive Inhalt der Zwischenzeit? Das sind wir. Das ist die Gemeinde, der Leib des Christus, die Gott in dieser Zeit herausruft aus allen Völkern. Aber das zu sagen, war noch nicht die Sache eines Engels Gabriel, das hat erst Paulus klar geoffenbart. Irgendwann beginnt die 70. Jahrwoche. Wir saßen neulich mal in Langensteinbach zusammen im vergangenen Monat und hatten ein Gespräch an einem Nachmittag. Da waren so einige Brüder, die sich mit für Prophetie besonders interessieren. Und einer meinte, die 70. Jahrwoche, die beginnt dann und dann. Die beginnt dann und dann im nächsten Frühjahr. Er schien es ganz genau zu wissen. Und dann gab es ein Gespräch hin und her. Der Arthur Muhl saß wieder etwas anders als jener Bruder. Und ein älterer Bruder sagte, das ist unmöglich, dass im nächsten Frühjahr die 70. Jahrwoche beginnt, denn erstmals müsste der Krieg von Sacharja 12 noch kommen, Israel mit seinen Nachbarvölkern und Jerusalem belagert werden, dann kommt Gott ihm zu Hilfe, dann müsse sich Israel von diesem Krieg erholen, dann käme der von Gog und Magog und so ging das Gespräch hin und her. Kurzum, der Bruder meinte, das bringen wir bis zum nächsten Frühjahr gar nicht unter, was alles vorher noch geschehen muss, bis die 70. Jahrwoche zu laufen beginnt. Übrigens ist ja auch nach meiner Schau und der vieler Brüder vor Beginn der 70. Jahrwoche wird die Gemeinde hinweggenommen. Wenn also die 70. Jahrwoche unter Umständen bald beginnen könnte, wie nah kann die Parousie, das Kommen Jesu Christi sein für uns? Ja, dann sagte ein Bruder, unmöglich, im nächsten April kann die letzte Jahrwoche noch nicht beginnen. Na, ich sagte nach einigem Überlegen, so würde ich mich doch nicht versteifen auf ein unmöglich. Es könnte möglich sein, wenn ein kurzer, schneller, atomarer Schlagabtausch käme, wie Arthur Moon es anzunehmen scheint, da mal ein Flugplatz und da einer und da eine Stadt und da eine Stadt. Halt, jetzt machen wir erstmal Schluss. Moment, jetzt müssen wir miteinander reden, bevor alles in Schutt und Asche geht. Stellen Sie sich einmal vor, was das auf dieser Erde für eine Unruhe, für eine Nervosität gäbe, wo man schon wegen 296 oder 69 Leute, die im Flugzeug umkommen, ein wochenlanges Geschrei macht, ist ja auch schrecklich, mit Recht. Aber wenn Sie sich vorstellen, eine ganze Stadt und dieser Schrecken und diese Gefahr, das würde der ganzen Weltpolitik eine ungeheure Beschleunigung geben. Und so sagte ich bei diesem Brüdertreffen, für ganz unmöglich will ich das nicht einmal halten, dass es schon so bald sein könnte. Meines Erachtens muss dann aber auch vorher der Tempel gebaut werden, der Tempel, in den sich dann nachher der Antichrist hineinsetzt und sagt, er sei Gott. Also die 70. Jahrwoche, die kann nicht morgen früh beginnen. Da muss schon noch einiges kommen. Sie kann in einigen Jahren oder Jahrzehnten beginnen. Ich lege mich da nicht fest. Ich bin da leider in Mathematik schwach. Aber entscheidend ist, dass wir wissen, Herr, die Dinge sind sehr ernst. Nichts könnte man heute dringender brauchen als eine Nahostlösung, 7-Jahres-Vertrag, alle haben unterschrieben, Syrien, Saudi-Arabien, PLO, Israel, Amerika, Russland, so Israel, hier hast du deinen Vertrag, sichere Grenzen und garantierte Ausübung deiner Religion. Aber nach 3,5 Jahren entpuppt sich alles als Lug und Trug und dann beginnt nach 3,5 Jahren die große Drangsal. Und nach Ablauf dieser Zeit kommt der Herr mit den Seinen auf die Erde und sein Reich beginnt. Es geht mir also nicht so sehr um ein Datum, aber es geht darum, dass wir äußerst wachsam in die Zeit hineinschauen. Heute ist es wirklich eine Zeit, wo man die Zeitung liest und in der anderen Hand die Bibel hat. Was sind das wieder für Dinge, die hier stehen? Sogar der amerikanische Präsident hat vor einem Sonntag gesagt, letzten Sonntag stand es in der Welt am Sonntag, ich las es im Zug von Hamburg nach Stuttgart. Diese Dinge heute erinnern mich an Harmagedon. Ich lese immer, so sagt er einem israelischen Interviewer, ich lese immer bei eurem Propheten und da steht doch was von Harmagedon und ich glaube, diese Zeit, die könnte jetzt unsere Generation sein. Wir leben in einer ganz ernsten Zeit, aber die frohe Botschaft von Daniel 9 ist die, alles ist im Plane Gottes. Unser kleines Leben und das große Ganze. Und dafür wollen wir ihm herzlich danken. Und was nicht nach dem Willen seines Wohlgefallens läuft, das ist doch drin im Willen seines Ratschlusses. Und so führt er die Welt zielwärts, wo er sie hinhaben will, nicht wo der Teufel sie hinhaben will, nicht in ein Inferno, wo alles kaputt geht, sondern entgegen der Königsherrschaft seines Sohnes. Das ist das nächste große Ziel. Die Entrückung der Gemeinde, die letzte Jahrwoche, das Wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit und das Reich auf Erden für 1000 Jahre von Jerusalem aus. Und dann allerdings wird nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel im Feuerbrand vergehen. Aber da stelle ich mir das nicht so vor, dass Gott sagt, lieber amerikanischer Präsident, kannst du mir mal ein paar Pershing ausleihen, sondern diese Gerichtskatastrophen, wo ja auch die Himmel vergehen, das ist ein göttliches Geschehen der Verwandlung und dann gibt es neue Himmel und neue Erde. Alles eingebettet in den Plan Gottes. Und dieser große Gott hat Weg aller Wegen und auch einen Plan für unser Leben und so wollen wir ihm völlig vertrauen und die Ehre geben, auch heute. Amen.
Amen.